Liebe Gemeinde, wir hören den Predigttext aus dem Johannesevangelium, und zwar jetzt den zweiten Teil. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Und als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Ysopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Eine ereignisreiche Woche lag hinter Jesus. Eine ereignisreiche Woche lag vermutlich auch hinter euch. Mit drei Aussagen möchte ich diese Woche von Jesus ein Stück nachzeichnen. 5 Tage zuvor, vor dieser Sache mit Pilatus, da hörte man den Ruf: Seht, da ist einer, der im Namen unseres Gottes kommt. Hosianna, gelobt ist der uns von Gott geschickte König, geschickt, um uns zu retten. So ruft die Volksmenge am Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem einzieht. Seht, da ist euer König. So spricht Pilatus am Freitagmittag. Seht, da ist euer König, nachdem er die Anklage gegen Jesus gehört hat und Jesus auch selbst verhört hat und keine Schuld an ihm gefunden hat. Seht, das soll unser König sein. So spricht die aufgestachelte Volksmenge zusammen mit den religiösen Anführern dieser Zeit. Der römische Kaiser ist unser König, weg mit diesem da. Weg mit dem, der behauptet, unser König zu sein. Das wäre vielleicht gern, aber wir wollen ihn nicht. Damals an Karfreitag dreht sich alles um die Frage: Ist Jesus ein König? Und falls ja, wessen König ist er? Wir haben das bereits in der Schriftlesung anklingen gehört. Am heutigen Karfreitag will ich zusammen mit euch der Frage nachgehen, was Karfreitag mit dem Tod eines Königs zu tun hat. Lasst uns dazu mit etwas ganz Grundsätzlichem beginnen, denn der Gedanke des Königtums ist uns ja heute eher fremd, gerade wo wir schon ein paar Jahrzehnte in einer Demokratie leben und Könige und Königinnen und Königshäuser eher so aus der Promi-Klatsch-Seite in den Zeitschriften kennen. Die Könige von heute sind eher harmlos, zahnlos. Man könnte vielleicht sogar fragen, wer braucht die? Sind die sinnlos? Ich höre zumindest manchmal diese Frage, wenn man in der Kommentarspalte nachliest. Meine Frage an euch ist: Wozu ist denn ein König überhaupt da? Was zeichnet einen König ganz allgemein aus? Ich bitte einfach um Antworten von eurer Seite. Ein König herrscht, ja. Er hat Führungsqualität, hoffentlich, ja, ja. Er hat Untertanen, ja. Er hat Reichtum, ja. Erhabenheit, oh ja, okay, das ist ein edler König offensichtlich. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Demokratie davon lebt, dass es eine Art Gewaltenteilung gibt, kommen da weitere Gedanken zum Vorschein? Wie bitte? Er hat Macht und ich habe richterliche Hoheiten gehört. Genau, also was einen König auszeichnet, ist, er ist der oberste Richter. Er spricht Recht, er hat immer Recht. Das klingt so wie bei Mama zu Hause, die hat auch immer Recht gehabt. Aber der König, der hat wirklich immer Recht. Der König ist nicht nur derjenige, der Recht spricht, er ist auch derjenige, der Recht verfasst. Der König ist derjenige, der Gesetze erlasst. Er bestimmt, welche Regeln in seinem Reich gelten. Also man könnte sagen, der König ist die Legislative und er ist auch die Judikative, also die Rechtschaffung und die Rechtsprechung. Und dann ist der König ja auch noch der oberste Chef über den Sicherheitsapparat. Militär und Polizei werden aktiv auf seinen Befehl. Dem König gehört auch die Exekutive. Alle drei großen Gewalten liegen in seiner Hand. In der Demokratie haben wir das alles brav aufgeteilt. Ein König steht also ganz oben in der Nahrungskette. Was er sagt, das geschieht. Wenn es hart auf hart kommt, hat der König immer recht. Und der König hat immer das letzte Wort. So viel zum Hintergrund, was es bedeutet, König zu sein. Und jetzt kommen wir zu der Aussage von Pilatus zurück, dort wo er gesagt hat, seht, das da, das ist euer König. Damit ist verbunden die Frage, war denn Jesus ein König? Und ich denke, ein Stück weit merkt man das, wenn man sich Jesus von dieser Seite her anschaut. Jesus war in gewisser Weise ein Gesetzgeber. Er hat seinen Jüngern ein neues Gesetz gegeben, ein Gesetz der Liebe. In Johannes 13, da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also Jesus ist ein Gesetzgeber. Jesus ist auch in gewisser Form ein Richter, denn er verurteilt dort, wo Gebote zu einer Gesetzlichkeit werden, wo Menschen Gesetze, auch religiöse Gesetze, gebrauchen, um Leben einzuengen, anstatt den Freiraum zu schaffen, die ursprünglich ja der Gedanke von den Geboten Gottes sind. Ja, und zur Exekutive, da fällt mir ehrlicherweise nur die eine Szene ein, wo Jesus im Tempel aufräumt und unter den Geldwechslern sagt, so sicher nicht, da schreitet er selber ein. Oder vielleicht, wo er auch aktiv wird, ist, wenn man sieht, dass er bei Menschen, die Gebrechen haben, heilend einschreitet und Krankheiten wegnimmt. Oder als er spricht, still, und dann wird der Sturm still. Und die Wellen werden still, mitten bei dieser Bootsfahrt an einem See. Jesus als König? Möglich. Einen Aspekt davon, was es bedeutet, König zu sein, habe ich euch aber bisher unterschlagen. Denn es ist eher ein unangenehmer Aspekt, wie ich finde. Der Aspekt lautet, Könige führen Krieg. Könige kämpfen. Königreiche expandieren. Es wird geschaut, welcher König ist der Größere, der Stärkere. Da gibt es immer Sieger und Verlierer. Aber gerade aus diesem Blickwinkel, dass Könige Krieg führen, möchte ich den heurigen Karfreitag beleuchten. Denn ich bin überzeugt, Jesus ist in einen Kampf gezogen, um einen König zu stürzen. Nicht den jüdischen König Herodes, der zu seiner Zeit gelebt hat, nicht der römische Kaiser, der ja auch ein König war. Jesus zieht in den Kampf gegen den größten oder eigentlich zweitgrößten König, der diese Welt in einem eisernen Griff hält. Ein König, der nicht aus Fleisch und Blut besteht und trotzdem real existiert. Dieser König hat einen Namen und ich gebe ihm den Namen Tod. Es heißt ja immer, Geld regiert die Welt. Aber ich glaube, eigentlich ist es der Tod, der die Welt regiert. Denn er hat immer das letzte Wort. Niemand kann sich seiner Macht entziehen. Noch keiner ist ihm entkommen, maximal vorübergehend von der Schippe gesprungen. Egal wie viel Sport du treibst, es kommt der Tag, da verfällt dein Körper. Egal wie viele Medikamente ein Mensch in sich reinpumpen kann, es kommt der Moment, wo sie versagen. Egal wie viel Geld in Forschung gesteckt wird, dass man einen Körper für die Zukunft noch einfrieren kann, in der Hoffnung, dass man später eine Lösung findet, das Leben verlängern zu können. Am Ende ist der Tod da. Egal wie viel du meditierst, betest, Gedächtnistraining machst, es kommt der Tag, da wird dich deine Geisteskraft verlassen. Wir haben alle ein Ablaufdatum, nur dass keiner von uns weiß, welches Datum auf uns draufsteht. Der Tod hält uns, wenn man es so ein bisschen theatralisch sagen will, hält uns bereits in seinen Händen. Unser Kampf gegen ihn ist vergeblich, denn er behält das letzte Wort. Der Tod ist der König dieser Welt. Und als wäre diese Unausweichlichkeit nicht schlimm genug, werden wir Menschen manchmal auch zu Gehilfen des Todes. Freiwillig, unfreiwillig, meist wahrscheinlich eher unbewusst. Aber ich glaube, wir sehen es daran, dass zwar in unserem Leben alle einen Frieden fordern, aber im Zweifel lässt man dann doch Waffen sprechen. Die Folge davon ist Tod für viele. Und ich mag da niemanden Böswilligkeit unterstellen, dass da jemand die Forderung nach Frieden vielleicht nicht ernst meint. Aber ich denke, es ist ein Zeichen dafür, dass unsere Welt unter der Macht des Todes und der Dynamik der Lebensfeindlichkeit steht, die er bewusst fördert. Auch auf kleinerer Ebene, keiner von uns wird jetzt wahrscheinlich groß Kriege führen, aber auch auf kleinerer Ebene zeigt uns die biblische Weisheit, dass wir Macht über Leben und Tod haben. In den Sprüchen, da heißt es einmal, Tod und Leben steht in der Macht der Zunge. Mit unseren Worten können wir aufbauen, andere Menschen aufbauen oder zugrunde richten. In Sprüche 12 heißt es dann, aus wem es unvorsichtig herausbricht, der sticht wie ein Schwert. Die Zunge des Weisen ist heilsam. Wir haben mit unseren Worten Macht aufzurichten oder zugrunde zu richten. Ein kleiner Aspekt davon, wo wir merken, der Tod hat Macht in unserer Welt. Der Tod regiert die Welt, manchmal spürbarer und manchmal weniger spürbar. Aber am Ende hat er immer das letzte Wort. Der Tod ist der König der Welt. Und diesen König fordert Jesus zum Kampf heraus. Gegen diesen König zieht er in den Krieg. Es ist ein Gegner, der nicht aus Fleisch und Blut besteht. Eine unsichtbare, aber reale Macht. Jesus kämpft nicht gegen einen Menschen, aber er kämpft auf der Seite der Menschen. Er kämpft auf der Seite des Lebens. Er wurde ja von Gott, dem Schöpfer allen Lebens, gesandt. Und ich glaube, man kann den ganzen Dienst, den Jesus getan hat, als eine Art Vorgeplänkel, als kleine Scharmützel, kleine Kämpfe gegen diesen König der Welt unter diesem Blickpunkt sehen. Ein paar Heilungen hier, ein Zeichen gegen den Tod. Jesus vertreibt böse Geister, die von Menschen Besitz ergriffen haben und ihnen Schlechtes tun. Ein Zeichen gegen den Tod. Er predigt über den lebensdienlichen Gebrauch der Gebote. Ein Zeichen für das Leben. Immer wieder stellt Jesus damit die Macht des Königs dieser Welt in Frage. Lässt aufblitzen, wer der eigentliche König ist. Er spielt quasi seine Königskarte. Er zeigt, ich bin König. Im Kontrast zu diesem anderen König von der dunklen Seite der Macht. Aber all das war nur Vorgeplänkel. Alles zielt auf einen endgültigen Kampf hin. Die Frage danach, wer ist denn jetzt der wahre König in dieser Welt, die will geklärt werden. Und Karfreitag ist der Tag, an dem die Entscheidung fällt. Dieser Kampf an Karfreitag läuft eigenartig ab. Gut, was will man schon vor einem Kampf erwarten, der unsichtbar ist und ohne Waffen stattfindet? Also von Hollywood sind wir da andere Bilder und Action-Szenen gewohnt. Da haben wir lebhafte Bilder vor Augen. Aber der Kampf zwischen Jesus und dem Tod, zwischen diesen beiden Königen, läuft anders ab. Und er ist in anderer Hinsicht eigenartig, denn einer dieser beiden Könige scheint nicht zu kämpfen. Jesus. Er lässt alles einfach so über sich ergehen. Er wird verspottet und geschlagen. Ihm wird zur Provokation sogar eine Dornenkrone aufgesetzt, um seinen Königsanspruch lächerlich zu machen. Die ganze Passionsgeschichte, also die gesamte Leidensgeschichte von Jesus hindurch, stellt sich mir die Frage, wann spielt denn Jesus seinen Joker? Wann zeigt er sein wahres Gesicht und sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich sag, wie der Hase läuft? Man hat regelrecht den Eindruck, dass dieser König Jesus nicht nur nicht gegen den Tod kämpft, sondern sich nicht mal gegen seinen eigenen Tod wehrt. Jesus spielt seine Jokerkarte nicht, als die Debatte entbrennt, ob er jetzt König der Juden ist oder das nur fälschlicherweise behauptet. Er hätte auch sagen können, tata, ich bin noch viel mehr als der König der Juden. Eigentlich bin ich der König der ganzen Welt. Aber Jesus spielt diesen Joker nicht. Er spielt ihn auch nicht, als die Soldaten vor seiner Nase die Klamotten versteigern, die er gerade selbst noch getragen hat, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wurde. Jesus spielt seine Jokerkarte nicht, als er verspottet wird. Dass er doch immer so erpicht darauf gewesen ist, Menschen zu helfen, auf irgendeine übernatürliche, magisch wirkende Weise. Aber jetzt, wo er selber Hilfe braucht, da versagen auf einmal seine Tricks. Jesus spielt auch seinen Joker nicht, als er die zwei Menschen, die ihm wohl am allerliebsten gewesen sind, vor seinem Kreuz auftauchen und seinen Sterbeprozess beweinen. Wir haben das im Predigttext gehört, wie er da seine Mutter und seinen Jünger Johannes, den er besonders lieb hatte, zusammengeführt hat, zu einer neuen Familie zusammengeschweißt hat, weil er selbst aus diesem Leben bald herausgerissen werden würde. Nicht einmal für sie macht er eine Ausnahme. Und Jesus spielt auch seinen Joker nicht, als er durstig am Kreuz hängt und dann mit Essig, und das war kein edler Tropfen Balsamico, sondern eher billiger, saurer Wein, um den Sterbenden noch zusätzlich zu quälen, um dem noch den Höhepunkt des Leids hinzuzufügen. Anstatt zu sagen, jetzt reicht's, jetzt ist aber genug, ich spiele meinen Joker, spricht er, jetzt ist es vollbracht und stirbt. Was hat der Karfreitag mit dem Tod eines Königs zu tun? Welcher König regiert jetzt diese Welt? Welcher König ist gestorben? Welcher der beiden Könige hat denn jetzt diese finale Schlacht gewonnen, den Sieg errungen, das letzte Wort behalten? König Jesus oder König Tod? Das Ergebnis spricht doch irgendwie für sich, oder? Ich habe mich gefragt, was macht den Karfreitag und diesen Kampf über Leben und Tod denn eigentlich so bedrückend? Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir an Jesus dieses Leid sehen, sondern es liegt auch daran, dass wir in Jesus unser eigenes Leid sehen, dass wir unsere eigene Ohnmacht da spüren, dieses Ringen nach Leid, dieses Sehnen nach Leben und gleichzeitig das Erahnen vom Tod. Wie oft fragen wir uns denn, wenn uns Leid und Tod begegnet, warum lässt Gott das zu? Warum erhört er unser Gebet nicht? Warum geht die Krankheit nicht weg? Warum stirbt dieses Kind? Warum muss dieser schwere Schlag gerade kommen, jetzt und warum ich? Wir haben keinen Joker, den wir spielen können, aber warum spielt der Gott des Lebens seinen Joker nicht? Warum triumphiert er nicht, wenn er doch Gott des Lebens ist? Muss es nicht irgendeinen Vorteil haben, oder zumindest irgendwas bringen, wenn man denn Sohn Gottes ist? Muss es denn nicht irgendeinen Vorteil haben, wenn ich selber an Gott glaube? Ich habe auf diese Fragen keine wirkliche Antwort, die mich zu 100% zufriedenstellt. Es wäre wahrscheinlich auch keine Antwort, die euch zufriedenstellt oder euren Fragen gerecht werden würde. Ich traue mich lediglich mit Blick auf Jesus eine Frage beantworten, nämlich die Frage, ob es ihm etwas gebracht hat, Gottes Sohn zu sein, während er an diesem Kreuz hängt. Diesen Kampf, in dem er seinen Joker nicht ausspielt, obwohl er ihn in den Händen hält. Es hat ihm nichts gebracht. Aber das Schöne ist, es hat uns alles gebracht. Wir wissen, dass Karfreitag nicht das Ende ist, dass dann auch Ostern kommt, dass Jesus zwar seinen Joker nicht ausspielt, aber noch ein Ass im Ärmel hat. Dass er von den Toten aufersteht. Aber diese Geschichte, die belassen wir bei Ostersonntag. Ich möchte stattdessen nochmal zu Karfreitag zurückkehren und genauer hinschauen, ein zweites Mal hinschauen, welcher König an diesem Tag wirklich gestorben ist. Denn den eigentlichen Kampf, den haben wir bisher gar nicht gesehen. Ja, Jesus ist wirklich gestorben. Die Römer verstehen etwas vom Kreuzigen, da haben sie viel Übung und Erfahrung. Und auch ein römischer Soldat ist ein Experte auf seinem Fachgebiet, die wissen, wann jemand tot ist. Aber Jesus ist nicht der einzige König, der an diesem Tag gestorben ist. Auch der König Tod ist gestorben, sofern man da von einem Sterben im engeren Sinn überhaupt sprechen kann. Vielleicht sollte man besser sagen, seine Macht wurde gebrochen. Was wir von dieser Seite des Lebens aus nicht sehen, ist, dass der Tod eigentlich zwei Waffen besitzt. Ich habe dazu mal die Küche geplündert. Der Tod besitzt zwei Waffen und eine ist tödlicher als die andere. Die eine Waffe kostet uns nur das Leben. Die andere kostet uns alles. Wenn wir den Tod sehen, dann sehen wir den einen Tod, den er uns bringt. Das ist unser leiblicher Tod, den wir alle eines Tages sterben werden. Der leibliche Tod, den sogar Jesus selbst gestorben ist. Wir sehen diesen Tod und wir sorgen uns um diesen Tod. Was wir dabei übersehen, ist, dass es diese kleine Klinge gibt, die wesentlich tödlicher ist und die wir aus dieser Seite des Lebens nicht so am Schirm haben wie diese große Waffe. Denn dieser kleine Dolch, er tötet nicht unseren Leib, sondern unsere Seele. Das ist ein geistlicher Tod. Klein, unscheinbar, heimtückisch, verheerend wie ein vergifteter Dolch. Der eine, der da, kostet uns das Leben in der Welt, der andere kostet uns das Leben in der Ewigkeit. Wir sorgen uns um diesen großen Tod, der auf uns zukommt und der unausweichlich ist. Aber wir übersehen den Tod, den wir vermeiden können. Denn die Bibel erzählt uns, dass der Tod eine Ursache hat. Die Ursache heißt Sünde. Sünde wird als Wurzel des Todes beschrieben. Die Konfis wissen das, wir waren am Schloss, da wurde das auch einmal so thematisiert. Ich glaube, an dieser Stelle ist es wichtig, sauber zu unterscheiden zwischen Sünde und Sünden. Allzu leicht werden die beiden Worte in denselben Topf geworfen. Meistens landet man dann bei dem Sündenbegriff, der uns auch geläufig ist, nämlich Sünden im Plural. Da geht es um die 10 Gebote, also Gebote, die man bricht, oder das Gebot der Liebe, das man nicht einhält. Sünden im Plural, da geht es immer um Dinge, die man tut oder nicht tut. Oder Dinge, die man tun sollte oder nicht tun sollte. Bei Sünden im Plural geht es um Moral, Ethik, Gut, Böse, Richtig, Falsch. Alles, was also ein bisschen einen bitteren Beigeschmack des Verurteilens hervorruft. Sünde hingegen im Singular beschreibt einfach nur einen Zustand. Sünde im Singular meint, dass wir getrennt sind von Gott. Nicht, weil sich Gott von uns entfernt hat, sondern weil Menschen in einem Verbindungsabbruch oder in einem Beziehungsabbruch zu Gott leben. Wenn wir getrennt sind von Gott, der Quelle des Lebens, dann sind wir wie eine kleine Pflanze, die keinen Zugang mehr zu Wasser hat. Wir werden tot sein. Ja, sogar genügsame Kakteen können sterben. Ich habe das ausprobiert, unfreiwillig. Paulus sagt einmal, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Folge von Sünde, könnte man anders sagen, ist, dass wir tot sind. Nicht körperlich tot. Wir alle leben, hoffentlich noch lange zufrieden und glücklich. Aber die Folge von dieser Sünde ist, dass wir geistlich tot sind. Dass uns eines Tages dieses zweite Messer treffen wird. Man könnte das jetzt nur viel weiter entfalten, wie Sünde im Singular und Sünde im Plural zusammenhängt, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ich möchte vielmehr nochmal deuten, was es mit diesem unsichtbaren Kampf an Karfreitag zu tun hat. Denn als Jesus stirbt, da stürzt er sich in die erste Klinge des Todes, um dem Tod diese zweite Waffe aus der Hand zu reißen. Die mit diesem Gift der Sünde versehen ist, unserer eigenen Sünde und sogar unseren eigenen Sünden. Jesus hat dem Tod die gefährlichste Waffe aus der Hand genommen. Der bisherige König der Welt, der Tod, vor dem es bisher keinen drinnen gegeben hat, dem wurde der Zahn gezogen. Er ist zu einem Papiertiger geworden. Karfreitag in all seiner Tragik, mit all seinem Leiden, das wir an Jesus sehen, das wir an uns spüren. Karfreitag ist im Grunde ein Angebot, ist ein riesiges Geschenk an uns, dass wir mit diesem Jesus durchs Leben gehen können, dass wir, wenn er an unserer Seite ist, dem gefallenen König dieser Welt, nämlich dem Tod, entgegentreten dürfen und gewiss sein können, dass Jesus ihm diesen Zahn gezogen hat. Es ist ein Geschenk, das so gut ist, dass Karfreitag auf Englisch Good Friday heißt, also guter Freitag, obwohl wir so viel Schlechtes schon gesehen oder gehört haben. Darum möchte ich jetzt mit der Frage schließen: Wie hältst du es denn mit diesem König Jesus? Hast du ihn eingeladen, dass er mit dir durch dein Leben gehen soll? Hast du ihn an deiner Seite, wenn du eines Tages diesem gefallenen König Tod entgegentreten wirst? Ich wünsche uns, dass wir diesen Beistand erleben, dass wir seine Schönheit in all diesem Leid für uns annehmen können. Hast du diesen Jesus schon an deiner Seite?